Deshalb ist es mir auch so wichtig, von dieser Idee wegzukommen, dass das jetzt wieder der nächste Begriff wäre, den man zu seinem Steckenpferd macht und dann in dem Fall aufzwingt, weil es ja darum gehen soll, genau das kritisch in den Blick zu nehmen. Also habe ich sowas wie meine Lieblingskategorien oder meine Lieblingsschubladen, die in meiner Wahrnehmung so dominant sind und gewichtig, dass ich sie immer wieder abspule.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder wann auch immer du gerade diese Folge hörst. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast. Ich bin Rihab Schabane.
Und ich bin Jan Steffens.
Hallo Jan. Willkommen Hallo. Zurück aus der Sommerpause.
Genau. Erholt, hoffe ich.
Ja. Sommerpause klingt immer total entspannt. Ich packe da immer ganz viel rein, was sonst irgendwie, wofür sonst immer keine Zeit ist. Ja, wir sind in unserem Podcast Irgendwas mit Menschen. Der Podcast, der euch die Heilpädagogik näher bringen möchte, mit all ihren Facetten. Und wir diskutieren mit euch gemeinsam mit ExpertInnen über verschiedene Themen, die die Heilpädagogik bewegen. Und ja, wir machen einfach so lange weiter mit unserem Podcast, bis ihr oder wir keine Lust mehr haben. Was denn heute dran, Jan?
Heute befassen wir uns mit dem Thema Intersektionalität und Heilpädagogik, Behindertenpädagogik und versuchen so ein bisschen zu ergründen, was diese Themen miteinander zu tun haben können, und haben an der Stelle eine wunderbare Gästin da. Und ich habe im Vorgespräch schon angekündigt, dass ich versuche, mich nicht, aber man hört schon an meiner Stimme, also es ist Mayan Boger, und genau, ich oute mich gleich hier schon als Fanboy. Mayan Boger ist eine der tollsten Personen, die es gibt. Wer möchte, lest ihre Texte. Man kann sehr, sehr viel davon mitnehmen. Und heute bist du hier tatsächlich bei uns im Podcast. Vielen Dank dafür. Ria macht noch so eine kurze Vorstellung und ich fahre meinen Puls kurz ein bisschen runter.
Ja, mir geht's ähnlich, und das hat man auch in der Vorbereitung gesehen, wie viel an Fragen wir an Boger zusammengestellt haben, weil wir sie so gerne nutzen möchten, wenn sie schon da ist und ihr Wissen. Mal gucken, wie es läuft. Ich werde tatsächlich keine so klassische Vorstellung machen von du hast das studiert und das gemacht und das gemacht, sondern ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen, zum Beispiel: Was oder wer hat dich denn ursprünglich zur Sonderpädagogik gebracht? Weil das ist ja das, was du studiert hast, richtig? Ja. Gibt es da eine Story dazu?
Es war so ein bisschen umwegig. Ich habe in Mainz studiert, am Anfang noch auf Magister Philosophie und Pädagogik. Dann dachte ich, ich will am Ende nicht Taxi fahren. Nein, Quatsch, so profan war es nicht. Nein, ich habe mich dann in die Pädagogik verliebt und dachte, okay, ich wechsle auf Diplompädagogik. Also noch vor der Bologna-Reform dementsprechend. Und das hat es eben auch ermöglicht, sich in Ruhe erstmal alles anzugucken, bevor man sich dann entscheidet, welche Abzweigung man nimmt, Sozialpädagogik, Sonderpädagogik oder sonst was. Und bei mir war aber relativ früh klar, dass es Sonderpädagogik werden soll. Die war damals in Mainz bei Evelyn Heinemann auch noch psychoanalytisch ausgerichtet. Das war definitiv ein Faktor. Und es war aber auch sowas wie ein Zugehörigkeitsgefühl, würde ich es, glaube ich, nennen.
Ah, okay. Und da bist du
dann. War jetzt wahrscheinlich eine relativ unbefriedigende Antwort, ne?
Nö, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Überhaupt nicht. Also ich muss mich gerade so zurückhalten, um nicht weiter nachzufragen.
Nein, also ich meine, ich frage meine Leute ja auch immer, und es gibt so ein paar Narrative, die wir alle wiedererkennen bei den Jungs, diese Erzählungen, und dann habe ich verweigert und war Zivi und dann eben Erzählungen aus der Rubrik meine Verwandtschaft, mein kleiner Bruder oder so. Ne? Mhm. Aber bei mir, wie du hörst, war nichts von all dem der Fall. Es war einfach ein inhaltliches Interesse. Mhm. Und das geht mir bis heute so, dass Behinderung ein Themenfeld ist, in dem man über so vieles nachdenken kann, aus so vielen verschiedenen Perspektiven und Disziplinen und Praxisfeldern. Mhm. Das kann man einfach ein Leben lang tun. Das ist super.
Und das machst du ja auch schon ganz schön lange. Mal an, gibt es denn sowas wie drei Aspekte, drei Dinge, die du uns aus deinem Lebenslauf, aus deiner Biografie nennen kannst, die man unbedingt, nicht unbedingt, aber die man über dich wissen sollte?
Also ich glaube, sollte muss man gar nichts. So wichtig bin ich nicht. Ne? Nee, also in einem ernsthaften Sinn, mir war es immer wichtig, dass Texte für sich sprechen und dass man die auch entkoppeln kann von der jeweiligen Autorin, dem Autor. Die müssen für sich stehen. Die Frage, wer die geschrieben hat, darf eigentlich gar nicht so wichtig sein. Und gerade in diesen Zeiten, in denen viel diskutiert wird über Standpunkttheorie, ist mir das auch wichtig, das immer wieder zu sagen. Es spielt keine Rolle, es ist wurscht. Mhm. Und von daher gibt es definitiv nichts, was man über mich wissen sollte, so hätte ich gesagt. Aber es gibt natürlich Sachen, die mich geprägt haben und die man meinen Texten anmerkt. Ne? Also meine eigene Behinderungserfahrung, die Heimerziehung, also das Leben in totalen Institutionen, wobei ich sehr, sehr Glück gehabt habe. Also ich habe, das war eine super Einrichtung. Aber ich kann bis heute nicht kochen. Das sind die Details, das erkennt keinen Bezug zu dieser Konstellation, die als normalisiert galt, wo irgendwie so eine Familie um so einen Tisch rum sitzt und dann hat ich irgendwie Mama gekocht und dann damit kann ich wenig anfangen. Ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass ich wusste, ich bleibe an der Universität, weil lebenslänglich Mensa essen ist alles, was ich je wollte. So. mein Herz schlägt für die Großküche, ich kann nicht anders. Und genau, also das ist vielleicht ja insofern schon relevant, als dass ich ja auch viel im Disability Studies Kontext unterwegs bin. Und da geht es ja auch um genau diese Fragen, wie man eigene biografische Erfahrungen nutzen kann, um auf neue Fragen zu kommen in der Forschung, in der Theoriebildung. Und da merke ich das natürlich schon, dass ich sag mal, eine Kindheit und Jugend hatte, die genug offene Fragen lässt für den Rest meiner Tage. So, ne?
Mensa-Essen gehört scheinbar zu eines deiner Rituale oder zumindest der Dinge, die du regelmäßig tust, wenn du an der Uni bist. Hast du denn sowas wie ein weiteres Ritual, was du irgendwie so vielleicht morgens machst, wenn du so in die Uni kommst, in dein Büro gehst, was dir Energie, Kraft gibt, gerade vielleicht an Tagen, wo du denkst, gibt's da sowas?
Sobald ich auf dem Campus bin, habe ich schon Energie. Der Part davor ist der komplizierte.
Okay.
Ich hatte heute Morgen war es wild. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Wasserrohrbruch in der Wohnung und seitdem habe ich kein warmes Wasser mehr. Deswegen ich jetzt seit geraumer Zeit kalt dusche und am Anfang war es wirklich schlimm. Ich bin dafür nicht gebaut von der Konstitution her, aber jetzt, wo ich es eine Weile gemacht habe, ist es eine interessante Variation. Vielleicht mache ich es in Zukunft öfter mal freiwillig oder so.
Okay, ja, mal sehen.
Hier sowas wie ein festes Ritual habe ich nicht. Ich glaube, das kommt auch daher, dass ich so um Rhythmisierung geht. War ich nie jemand, der sehr viel Tagesrhythmus hat. Ich glaube auch, weil mein Leben zu unstet ist. Ich bin zu viel in Bewegung, das ganz gependelt.
Okay, dann ist dein Ritual das Unstetige, Unbeständige.
Vielleicht, ja.
Ja, danke dir, Mai-An. Ich glaube, das gibt uns schon ein kleines Bild von dir, ein Gefühl. Was man vielleicht noch wissen sollte für die Zuhörenden, die das nicht wissen, du bist seit August 24 Inhaberin einer W3-Professur und zwar an der Universität Koblenz in der Einheit, ich weiß nicht, sagt die Einheit, Arbeitseinheit oder Lehrstuhl?
Arbeitsbereich heißt das.
Arbeitsbereich, hier. Okay. Und zwar für den Arbeitsbereich Allgemeine Sonderpädagogik unter Berücksichtigung inklusiver Bildungsprozesse. Genau, und promoviert, das werden wahrscheinlich auch einige wissen, zumindest von dieser Theorie schon mal gehört haben, die Theorie der trilemmatischen Inklusion oder das Trilemma der Inklusion ist, glaube ich, so das, was man so ganz stark mit dir verbindet.
Hallo, ich bin Sabrina Schramme und diesjährige Tagungsleitung der BHP-Bundesfachtagung Wer gehört dazu? Heilpädagogik bewegt Gesellschaft. Die BHP-Bundesfachtagung findet vom 7. bis 9. November 2025 in Erfurt statt. Meldet euch zur Tagung an und seid dabei in der Live-Podcast-Folge von Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast mit der Kinderbuchautorin Claudia Gliemann. Ich freue mich auf euch.
Genau, ich habe jetzt die unangenehme Aufgabe, die ich da an der Stelle immer habe, den Elevator-Pitch vorzustellen und die Frage zu formulieren. Die Frage ist zu unserem Thema, weil wir tatsächlich einfach auch viele Leute haben, die vielleicht bei diesem Thema Intersektionalität auch denken, was ist das und was hat das mit uns zu tun? Andere, die zuhören, werden vielleicht denken, oh, jetzt kommt hier dieses Modewort oder dieses Buzzword und ihr sprecht darüber. Deswegen haben wir uns überlegt, am Anfang tatsächlich einfach die Frage zu stellen für den Elevator-Pitch, was ist Intersektionalität?
Definitiv ein Modewort. Also wenn das der erste Impuls von Zuhörenden ist, kann ich sehr gut nachvollziehen. Denn das Wort hat ja ganz schön die Runde gemacht und beschreibt alle möglichen Verfahrensweisen. Oft auch solche, die dann gar nichts mehr mit der Praxis zu tun haben. Es ist ursprünglich von einer Juristin entwickelt worden, Lee Crenshaw, und tatsächlich merkt man auch, wenn es um Menschenrechtsfragen geht, da ist das sehr fest etabliert. Da geht es um das Verhältnis der verschiedenen Konventionen, UN-Behindertenrechtskonvention, CEDAW, also auf Frauen bezogene, aber auch auf andere Phänomenbereiche, Teilpopulationen, dass man danach fragt, in welchem Verhältnis die zueinander stehen. Es kann aber eben auch mit der pädagogischen Praxis verbunden werden. Und dann geht es um die Frage, als was wir die Menschen wahrnehmen, mit denen wir arbeiten. Und wie sich in diesen Begegnungen, in der Wahrnehmung verschiedener Heterogenitätsdimensionen, wie manche Leute sagen, verschränken. Und wie sie eine Gestaltform in der Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, über andere Menschen sprechen. Und so weiter. Das ist, glaube ich, der Ankerpunkt. Also zu fragen, wie sich verschiedene Phänomene miteinander verknoten. Also wegzukommen von einem Denken in isolierten Kategorien hin zu verknubbelterem Denken.
Ja.
Klingelingelingeling. Genau.
Das waren ein bisschen mehr als 60 Sekunden, aber ich werde mit Sicherheit nicht mal einen Boga unterbrechen. Deswegen war ich jetzt nicht die perfekte Person dafür, darauf zu achten.
Bitte unterbrich mich.
Wir hatten früher 90 Sekunden und ich habe das sozusagen jetzt noch nach dem alten Schema gemacht. Aber da könnten wir ja super ansetzen, weil die Frage ist jetzt sicherlich bei ganz vielen Personen, was macht so eine Perspektive auf Intersektionalität aus für die Heilpädagogik? Warum ist das gerade auch in der Heil- und Behindertenpädagogik wichtig, sich damit zu beschäftigen? Und du darfst jetzt natürlich länger antworten. Also wir sind nicht mehr in dem 60-Sekunden-Modus.
Ja. Also tatsächlich habe ich mich gefragt, wie ihr auf das Thema gekommen seid, weil es nicht selbsterklärend ist, was man in der Praxis damit macht. Also in der Forschung dient es ja erstmal dazu, als Korrekturlinse verwendet zu werden, um verschiedene Formen von Artefakten kritisch zu untersuchen, die dadurch entstehen, dass man halt in separaten Sparten arbeitet. So, ne? Die einen zu Geschlecht, die anderen zu Behinderung etc. Und in der Praxis gibt es verschiedene Startpunkte und je nachdem, von welchem man ausgeht, heißt das auch verschiedene Dinge. Ne? Also von dort her gedacht, wo das Konzept herkommt, ging es ja um eine politische Praxis.
Mhm.
Also keine pädagogische, sondern die politische Frage, die damit ja auch verbunden ist, ist die Frage nach Solidaritäten zwischen verschiedenen Bewegungen, Bürgerrechtsbewegungen, aktivistischen Gruppen. Und von dort her gedacht geht es dann also um eine Praxis des Sich-Verbündens. Und um eine selbstkritische Hinterfragung der Arten und Weisen, wie man sich selbst als Gruppe repräsentiert. Und da kam es erstmal her aus einer politischen Praxis. Mhm. Und in der pädagogischen Praxis kann man unter dieser Fragestellung an sich selbst beobachten, im Kontext Teilpädagogik, Behindertenpädagogik, welche diese Differenzkategorien einem bewusst in der Wahrnehmung erscheinen, welche man präsent hält, welche man nur vorbewusst mitlaufen lässt und welche man vielleicht überhaupt nicht beachtet. Also auch da ist es dementsprechend kein konkretes Tun. Also es gibt nicht so etwas wie eine intersektionale Pädagogik als einen Praxiszugang, sondern auch da ist es wie eine gängige Metapher ist eben die der Korrekturlinse, um zu schauen, wie beobachte und beschreibe ich Phänomene eigentlich und welche Kategorien rufe ich dabei auf.
Ja, wir sind auf dieses Thema vor allen Dingen gekommen, auch aus so einer Motivation heraus in der Praxis. Also es gibt halt sehr, sehr häufig jetzt in so inklusiven Kindergärten die Situation, dass da halt dann Kinder mit dem sogenannten I-Status und so weiter auftauchen und die Heilpädagogik und vor allen Dingen die klassische Heilpädagogik dann da mit auch klassischen Perspektiven draufschaut und sich überlegt, ah, dieses Kind hat die und die Diagnose, die und die Beeinträchtigung und das Problem dann. Und gerade diese Linse da sehr eingeengt sein kann und vielleicht wenig darauf geachtet wird. Und das sind Situationen, die ja jetzt immer häufiger auch existieren, spielt vielleicht auch Migration eine Rolle, Fluchterfahrung, Trauma in dem Kontext, etc.
Armut
vor allen Dingen und so weiter. Und dafür, genau, für solche, also für so eine Erweiterung des Blicks ein Bewusstsein zu schaffen, war eigentlich unsere Motivation für den Podcast und auch dich einzuladen.
Und genau, und jetzt ist die Frage mal an, würdest du sagen, Intersektionalität als Denkmodell, nenne ich es jetzt mal, ist was geeignet ist, was auch gut übertragbar ist in der heilpädagogischen Praxis? Oder ist es zu sehr theorisiert, als dass man da im praktischen Handeln damit was anfangen kann?
Also für das Beispiel, was du jetzt genannt hast, Jan, hätte ich gesagt, ist es vielleicht nicht die beste Theorie, um diesem Phänomen zu begegnen, weil das ist ja ein diagnostisches Problem. Also wenn Menschen in der Diagnostik sich nur noch auf die in Frage stehende Behinderungsform stürzen und diese nicht mehr als etwas sehen oder wahrnehmen, das in einem Bedingungsgefüge entstanden ist, aus zum Beispiel Kinderarmut oder Fluchtmigration und diesbezüglichem Trauma, dann geht es ja eher darum, dass hier eine Kategorie, welche Behinderungsform auch immer es ist, nehmen wir das Beispiel Autismus, da hagelt es ja gerade Diagnosen, die man früher vielleicht in der Form nicht gestellt hat, ne? Wie versteinert wird, also unbeweglich, als würde man sie als etwas betrachten, was keine Geschichte hat. Und das wäre dann der erste Eingangspunkt, also um so etwas wie eine intersektionale Korrektur durchzuführen, brauche ich zuerst eine Geschichte, eine Biografie. Weil es ja diese Biografie ist, in der sich diese verschiedenen Zuggewichte, Komponenten, Situationen überkreuzen. Sonst wäre es halt ein Theorieaufsatz. Ne? Und es gibt's ja auch. Also es gibt ja solche Bücher oder Beiträge mit solchen Überschriften wie Autismus bei Mädchen. Und manche nehmen das auch als ein Beispiel für Intersektionalität. Das ist aber nicht gemeint. Das wäre eine einfache Überkreuzung, Geschlecht, Kreuz, Autismusdiagnostik. Mit Intersektionalität ist aber gemeint, von der Erfahrung aus zu fragen, welche Relevanz diese verschiedenen Faktoren in einer Lebensgeschichte haben als Geschichte. Ja, genau. Also ich brauche zuerst eine Lebensgeschichte. Und dann kann ich anhand dieser Lebensgeschichte fragen, was bedeutet das in diesem Kontext?
Ja.
Weil sonst wird ja alles ahistorisch. Und also mir persönlich geht es so, mein Ziel ist nicht, eine ahistorische Kategorie mit der nächsten zu überkreuzen. Das bringt niemanden weiter. Sondern ich brauche zuerst eine Biografie. Und dann kann ich aus dieser Biografie heraus fragen, nach den Erfahrungen, die damit assoziiert sind, zum Beispiel ein Mann zu werden, eine Frau zu werden. All das entwickelt sich ja auch. Und auch Armut wird erfahren. Das ist einerseits sind das reale gesellschaftliche Verhältnisse, aber auch die finden ja ihren Niederschlag in der subjektiven Wahrnehmung, in der Erfahrung des Menschen. Und von dieser Geschichte aus würde ich es denken. Weil sonst ist es Schubladenüberkreuzung. Und das sehen wir leider auch oft. Das meinte ich auch, als ich eingangs sagte, ich verstehe, wenn Leute skeptisch sind und sagen, was ist denn das für ein Modewort? Weil es leider oft so gemacht wird, dass man Intersektionalität so versteht, als müsste man jetzt halt einfach den Schubladenschrank ausdifferenzieren. Ja. Und dann sehe ich von meinem geistigen Auge, sehe ich schon immer so einen Apothekerschrank. Und die Leute halten sich dann irgendwie für differenzierter, weil sie die Schubladen vervielfältigt haben. Aber sie bleiben dann alle gleich versteinert. Das sind halt nur irgendwie mehr. Und der Apothekerschrank ist ein bisschen hübscher geworden. Wisst ihr, wie ich meine?
Ja.
Und das finde ich ist Quatsch, Intersektionalität. Das brauchen wir dann auch nicht. Und dann brauchen wir auch dieses Buzzword nicht. Weil das hat man in der Diagnostik immer schon gemacht, zu sagen, ich komme mir fancy vor, weil ich noch differenziertere Schubladen habe. Niemand braucht das.
Das heißt, es geht um bei Intersektionalität um Menschen, um die Geschichte von Menschen, um die Biografie und nicht um Syndrome und die Verschränkung von unterschiedlichen abstrahierten Ausgangssituationen, die irgendwie dann unter Kategorien wie Armut und so weiter, Migration gefasst werden, sondern es geht um die Geschichte einer Person.
Meines Erachtens ja.
Ja.
Technisch gesehen nennt man es dann phänomenologische Perspektive auf Intersektionalität.
Oder rhetorisierende auch, ne? Das ist
gerne. Wir hatten uns aber vorgenommen, nicht zu viele Janssen-Witze zu machen.
Ich hab's aber schon.
Das ist zum ersten Mal gefallen.
Wie lange zurück, ja.
Aber ja, genau. Also es ist eine andere Perspektive, oder? Als die sich stärker durchgesetzt hat, die halt konstruktivistisch ist und die, von der ich gesagt hätte, sie führt zur Schubladenmultiplikation.
Ja.
Ich frage mich gerade, nachdem ich dir so zugehört habe, braucht es dann überhaupt die Intersektionalität, wenn wir sowas wie gute Biografiearbeit machen, eine gute Anamnese, einen guten lebensweltorientierten Blick auf die Personen haben, mit denen wir arbeiten? Braucht es dann die Intersektionalität überhaupt noch?
Das meine ich mit, wenn Leute mich sowas fragen, frage ich immer zuerst, warum hast du den Begriff denn unterstellt, dass er wichtig wäre? Wofür steht er?
Mhm.
Und es gibt zum Beispiel Leute, die sagen dann, naja, ich habe gehört, das ist jetzt irgendwie der neue heiße Scheiße unter linken Socken. Die finden das alle fancy. Also so ein platt gesagt nach dem Motto, vor 10 Jahren haben noch alle über Queer geredet und jetzt irgendwann kam dieses Intersektionalitätsding, ne? Und das erzeugt ja auch diesen Eindruck, vielleicht ist es einfach Modewort. Und von dort her gedacht, ist die Antwort, man kann das natürlich als einen bestimmten politischen Begriff wahrnehmen, aber er hat keine unmittelbaren pädagogischen Implikationen. Das ist wirklich so. Das heißt, wenn man jetzt von der pädagogischen Praxis her denkt, dann ist das kein Tun. Es ist nichts, was die Art und Weise, wie ich handle, verändert. Es ist nämlich auf der Ebene der Beschreibung pädagogischen Handelns und eben der Reflexion auf unsere Wahrnehmung verortet. Und das ist gemeint mit Korrekturlinse. Es operiert auf einer anderen Ebene. Es ist kein Tun. Ich würde deshalb Intersektionalität auch nie zum Beispiel im ersten, zweiten Semester einführen. Viele unserer Kolleginnen tun das. Ich habe immer gesagt, das ist Schwachsinn, weil es sonst nämlich zu Schubladenmultiplikation führt. Es ist was, was man ganz hinten im Studium machen kann, wenn es dann darum geht, theoretische Perspektiven zueinander ins Verhältnis zu setzen. Aber dafür brauche ich zuerst einen Grundstock. Und also ja, es ist ein Begriff, der sich nur lohnt, wenn man zuerst sich selber situiert und fragt, was wollte ich denn damit? Und dann merkt man meistens, dass die Leute was ganz anderes meinten. Also manche wollten up-to-date bleiben. Andere wiederum haben ein ganz konkretes Beispiel im Kopf oder ein konkretes Kind und meinen damit eigentlich, ich habe neulich beobachtet, dass jemand überhaupt kein Gefühl dafür hatte, dass sich Kinderarmut nach Flucht anders anfühlt, als wenn man hier geboren ist. Und dann sind wir aber eben wieder bei einem Menschen in seiner Einmaligkeit. Und Intersektionalität war dann sowas wie der Gesprächsöffner, um so etwas zu erzählen. Und dass man dann als konkrete Situation in den Blick nehmen kann. Und das passiert halt immer wieder bei Intersektionalität. Das fällt so ein bisschen auseinander in zwei Formen von Gespräch. Die einen sind sehr, sehr konkret fallbezogen. Da geht es wirklich um das einzelne Kind. Und die anderen haben eine theoretische Flughöhe, wo es wirklich auch unredlich wäre zu behaupten, dass das irgendwas mit pädagogischer Praxis zu tun hat. Weil es da dann wirklich um abstrakte Fragen geht. Mhm. Dazu, wie man theoretisiert, wie Herrschaftsverhältnisse ineinander verschränkt sind. Gibt das einen Sinn für euch? Habe ich euch jetzt maximal enttäuscht?
Nein. Du hast sozusagen, wir wollten auch so ein bisschen auf so kritische Perspektiven auf diesen Intersektionalitätsbegriff hinaus. Und die habt ihr jetzt so ein bisschen vorweggenommen, schon an der Stelle, beziehungsweise so wie du es jetzt beschreibst, kann ich super viel damit anfangen, mit dem Begriff. Was so ein bisschen meine Frage an der Stelle noch gewesen wäre, aber du hast es auch schon so ein bisschen vorweggenommen, ist, dass durch diese, durch das, was passieren kann, wenn man sich sehr früh oder wenn man sich auf so einer abstrakten Ebene, so formuliere ich das jetzt mal, mit dieser in diese Falle tritt der Schubladenmultiplikation, dass dann auch sowas entsteht wie Konkurrenzverhältnisse zwischen den unterschiedlichen Differenzlinien, die ja da ausgearbeitet worden sind, die da sind, halt eben sozioökonomische Behinderung, Geschlecht und Rasse beziehungsweise auch Kultur und so weiter. Und dass dann danach so ein bisschen gefragt wird, und ich meine, du hättest das mal auch als Opferinszenierung beschrieben, das bin ich mir jetzt aber nicht so ganz sicher, aber dass so ein bisschen sowas entsteht wie eine Konkurrenz und die Frage, irgendwo hatte mal jemand geschrieben, auch es ist wie dann so ein Exclusion Race, also oder sowas in der Richtung. Hast du dazu, also du hast es, wenn man es so macht, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, fällt das ja eigentlich weg. Also das kann ja nur auf so einer abstrakten Ebene passieren.
Also ja, nur dass ich es richtig verstehe, meinst du sowas wie, dass man sowas sagt wie Ableismus ist aber schlimmer als Rassismus? Meinst du das mit Exclusion Rate oder welche Exklusionsform ist denn schlimmer, dass man da so ein bisschen in Konkurrenz damit geht? Ist das was du meinst?
Ja, so ein Stück weit ja.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also wenn Leute in so einer Logik denken, als ging es darum, Negativpunkte zu sammeln, ne? Ja. Wenn alles aufeinander kommt. Ne? Also ein historisch älterer Begriff dafür, der auch sehr kurios war, es gab mal diesen Begriff Multiproblemfamilien. Das ist dieselbe Logik irgendwie, als würde sich das alles aufeinander stapeln oder so. Ne? Aber ja, genau dieses Problem entsteht, wenn man das als eine abstrakte Theorie nimmt und dann eine pädagogische Praxis daraus abzuleiten versucht. Also gerade bei diagnostischen Fragen merkt man das oft, wenn eine Kollegin, ein Kollege so ein Steckenpferd hat, so ein Lieblingsthema, und das gibt es ja. Ne? Also man stellt sich vor, ich arbeite in einer Einrichtung und ich weiß, okay, der Kollege neben mir redet einfach immer über Kinderarmut, das ist sein Ding, da hat er damals schon seine Masterarbeit drüber geschrieben. So, ne? Dann wissen wir, egal was das jeweilige Steckenpferd des Kollegen ist, das wird in der Diagnostik Artefakte produzieren. Und im Extremfall kriegt man dann so das Gefühl, wenn man die Akte liest, ich weiß, wer das diagnostiziert hat, weil das sind seine Lieblingsbegriffe. Ne? Und daran spürt man ja, das hat dann mit dem Kind sehr wenig zu tun. Und deshalb ist es mir auch so wichtig, von dieser Idee wegzukommen, dass das jetzt wieder der nächste Begriff wäre, den man zu seinem Steckenpferd macht. Und dann in dem Fall aufzwingt, weil es ja darum gehen soll, genau das kritisch in den Blick zu nehmen. Also habe ich sowas wie meine Lieblingskategorien oder meine Lieblingsschubladen, die in meiner Wahrnehmung so dominant sind und gewichtig, dass ich sie immer wieder abspule, nahezu reflexhaft. Und das ist ja bekanntlich auch die größte Kunst, eine Dummheit zu erkennen, auf die man stolz ist. Ne? Ist das Allerschwerste. Denn man kommt sich ja vor wie eine Expertin für Kinderarmut oder was auch immer die eigene Lieblingsschublade ist. Ne? Und das kritisch in den Blick zu nehmen, wäre ja aber die Aufgabe. Und das gelingt eben nur, wenn ich vom Kind aus denke. Und das manchmal, und dazu brauche ich dann eine konkrete Geschichte, eine biografische Erzählung. Denn dann kann ich für diesen Fall fragen, was bedeutet zum Beispiel Männlichkeit in dieser Konstellation? Welche Geschichte hat sie? Ja. Wer behauptet das? Sagt das das Kind selbst? Sagen das die Eltern? Sagen das die Erzieherin oder sonst wer? Wie verschiebt sich das, je nachdem, wie man fragt? Und wie immer gilt, das heißt dann nicht automatisch, dass die Eltern oder die Betroffenen oder die Kindergärtnerin Recht haben, sondern es ist immer möglich, mit Distanz darauf zu schauen und zu schauen, gibt es Kategorien, die deshalb nicht aufgerufen werden, weil sie unbewusst sind, also nicht, weil sie irrelevant sind, sondern weil sie aus irgendeinem Grund tabu sind in einer bestimmten Situation und nicht aufgerufen werden sollen. Und von dort her finde ich dann situationsspezifische Fragen und eben auch Erkenntnisse, aber nicht, indem ich jetzt abstrakt so eine Liste fertig mache an Differenzkategorien. Das tut mir auch immer so leid. Manche Menschen gehen zum Beispiel in Seminare und bringen ihren Studis dann so eine Liste mit. Da steht dann alles drauf, Race, Gender, Class, Disability, dann wird es immer kleinteiliger und dann wird jede Diskriminierungsform einzeln gelistet. Und was dann passiert, affektiv, ne, auf der zwischenmenschlichen Ebene, ist, dass ja so ein Gefühl auch von Überforderung ausgelöst wird. Weil es nicht möglich ist, für diese ganze endlos lange Liste Expertise anzuhäufen oder sich in all diesen Bereichen gleich sicher zu fühlen. Und dieser erschlagende Effekt, der dadurch erzeugt wird, der ist es ja dann auch, der oft dazu führt, dass es ins Gegenteil kippt, dass man sagt, was soll das? Das geht nicht. Das ist so eine abstrakte Utopie mal wieder. Ne? Also dazu müsste ich ja Universalgenie werden, um irgendwie diese ganze Liste im Griff zu haben. Mhm. Und genau deshalb halte ich auch Abstand von diesen Listen. Man darf es nicht als eine abstrakte Theorie tun, sondern erzähl mir einfach eine Geschichte. Und von dieser Geschichte aus können wir dann schauen, okay, was müsste ich jetzt für dieses Kind nachlesen?
Ich finde, so wie du es jetzt gerade beschreibst, macht es dann auch total viel Sinn für Personen, die jetzt gerade zuhören und sich bewegen im Kontext Behindertenpädagogik, Heilpädagogik, sich nicht davon überfrachten zu lassen, sondern zu überlegen, wie arbeiten wir eigentlich, wenn wir arbeiten mit Personen zusammen und mit Geschichten und wenn wir uns die Personen kennenlernen wollen und verstehen wollen, da das als schon irgendwie als Reflexionsfolie zu nutzen, aber eigentlich, es verändert nicht so viel. Es ist nicht, dass jetzt irgendwie alle auf einmal nochmal diese ganze Komplexität in sich vereinen müssen, sondern es geht weiterhin darum, und die Personen als Ganzes zu sehen. Und das ist ja das, was die Heilpädagogik sich häufig vornimmt hat.
Mhm. Ja. Ja, danke soweit für die Verortung dieses Begriffs und wie wir damit auch pädagogisch arbeiten oder eben auch nicht so gut arbeiten können. Wir machen jetzt, also ich weiß noch nicht, ob wir im zweiten Teil bei Intersektionalität bleiben oder die Brücke schlagen auch zu, was hat es mit Inklusion zu tun? Ist das vereinbar oder nicht mit dem Inklusionsbegriff? Kommen wir erstmal die A- oder B-Fragen, liebe Mai, an. Das bedeutet, Jan und ich werden dir abwechselnd zwei Schlagworte nennen. Und du darfst spontan entscheiden, dich für A oder B. Es gibt dabei nicht wirklich, aus unserer Sicht zumindest, kein richtig oder falsch. Die Idee ist, dass du dich schnell entscheidest und nicht zu viel, also eigentlich nichts dazu erläutern darfst erstmal. Mhm. Und du hast die Möglichkeit, einmal einen Joker zu benutzen. Gut. Jan, hast du was?
Ich würde fragen, Forschung oder politische Arbeit?
Forschung.
Barrierefreiheit, Utopie oder erreichbare Zukunft?
Erreichbare Zukunft.
Individuum oder System?
System.
Neue Projekte starten oder bestehende vertiefen?
Bestehende vertiefen.
Okay, gut. Danke, du hast es überstanden ohne Joker. Gratulation.
Tatsächlich ist es eine meiner Stärken.
Was denn, diese Entscheidung?
Ja, oder? Ich bin entscheidungsstark. Mir fällt das sehr leicht.
Ja, das hat man gemerkt. Das kam sehr schnell. Cool.
Ich würde bei jeder Frage, die jetzt kam, sagen, es kommt drauf an. Jeder.
Also, natürlich tut es das, aber...
Für mich ist das qualvoll, fast schon.
Aber was habt ihr denn jetzt damit gemeint? Also insbesondere mit Individuum oder System. Die ist ja sehr offen für Lesarten, ne? Also die Frage in der Langform könnte lauten, was ist gewichtiger bei der Frage nach gesellschaftlichem Wandel? Oder von wo aus denkst du?
Genau,
also,
ja.
Ist ja auch eine beliebte Frage, um Theorien einzusortieren, ob sie singulären aus oder von der Struktur aus denken. Und deshalb habe ich dann auch geantwortet, vom System beziehungsweise von der Struktur aus.
Ja.
Ich finde es witzig, dass ihr das macht, weil mich das in letzter Zeit so beschäftigt, als ein Kulturphänomen, wenn es Menschen so schwerfällt zu entscheiden. Ich frage mich oft, wie das zusammenhängt mit diesen gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen wir leben, in denen der Kapitalismus dafür gesorgt hat, dass die Supermärkte übervoll sind und man sich ständig auch entscheiden muss, weil die Auswahl immer viel zu groß ist. Wisst ihr, wie ich meine? Also wie so eine Kollektivneurose, die Menschen entscheidungsschwach macht, weil es zu viel Unwichtiges auch zu entscheiden gibt. Und die Leute verschwenden unfassbar viel Zeit, um im Internet rumzurecherchieren, ob sie jetzt diese oder jene Hose shoppen gehen. Was den Entscheidungsmuskel auch müde macht. Und für die existenziellen Fragen fehlt dann die Energie.
Ja, und die alleine, wenn du, also ich habe ja zwei kleine Kinder, und wenn ich mit denen Eis kaufen gehe, für die ist das so, die haben jetzt so eine Lieblingseissorte. Und es gibt aber 40 oder 50 im Angebot, also die halt irgendwie unterschiedliche Geschmäcker sind. Irgendwann wird der Moment kommen, wo sie genau da reinrutschen und dann da sitzen und sagen, wow, das ist alles total cool. Was ist jetzt am coolsten von diesem Coolen? Ja. Okay, aber wir schweifen ab von dem Thema. Ich sehe das schon bei Riab, dass sie...
Nein, im Gegenteil. Ich würde auch gerne, aber ich finde es total spannend, mal an, das mit diesen Entscheidungen und das, also gesellschaftlich zu sehen, dieser, wie hast du es genannt, Kollektivneurose, sich nicht entscheiden zu können. Und ich nehme auch wahr, dass damit, also wenn man sich dann entscheidet oder dass sich festlegen, auch sogar negativ bewertet wird. Also man soll ja möglichst offen bleiben und nicht entweder oder denken und nicht in schwarz-weiß und keine klare Position beziehen, sondern möglichst alles miteinander und gleichzeitig und so weiter. Also da steckt ja auch eine Bewertung mit dahinter, die es einem noch schwerer macht, sich festzulegen oder zu sagen, ja, das bin ich oder da stehe ich dahinter oder das überzeugt mich oder wie auch immer.
Und das ist für mich auch so ein Filter, wenn ich Leute kennenlerne. Ich versuche mich fernzuhalten von Situationen, die entscheidungsschwach machen in diesem Sinne, weil was da drinsteckt, also ich nehme das in vielen Konstellationen so wahr, wie du es gerade beschrieben hast, ist ja auch eine Verweigerung, eine Haltung einzunehmen. Stellung zu beziehen.
Sich zu positionieren.
Für etwas. Sich zu positionieren und es zu verantworten. Also Entscheidungsschwäche hat ja auch viel zu tun mit Verantwortungsverweigerung. Wenn ich mich nicht entscheide, vielleicht ist das auch bei vielen assoziiert mit so einer Schuldangst, also sich nicht entscheiden zu können, weil man sich ja dabei schuldig machen konnte oder so. Ne?
Das, ja, man kann falsch
auch das Infantile drin.
Fehler machen.
Ja. Und auch dieses... Also das ist mir auch immer mal wieder wichtig, das zu erläutern, weil mir oft untergeschoben wird, ich hätte Probleme mit entweder oder. Aber entweder oder ist eine formallogische Form. Und es gibt Situationen, in denen es entweder oder halt das, was ansteht. Und das zu verleugnen, hat noch nie jemandem geholfen. Mhm. Also im Grunde genommen muss man die Denkfigur doppeln. Und zuerst fragen, befinde ich mich in einer Situation, in der Elend entsteht, wenn ich das entweder oder verweigere, oder in einer Situation, in der Elend entsteht, wenn ich in entweder oder Logik verfalle. Mhm. Und was man definitiv über unseren Kulturraum sagen kann, ist, dass in den letzten 20 Jahren ganz dominant immer wieder betont wurde, man darf nicht entweder oder denken. Das galt regelrecht als unmoralisch. Entweder oder ist auch als auch sprachlich nahezu verschwunden aus der Welt. Aber die Entscheidung hat doch genau diese Form. Entweder A oder B, komm mal in die Puschen halt, ne?
Ja.
Und also gerade dieser moralisierende Unterstrom, der irgendwie den Menschen einredet, es wäre schlimm, sich zu entscheiden. Der fasziniert mich gerade so als Forschungsthema. Was ist da passiert und wie schwächt das vielleicht auch unsere Fähigkeit, unsere Institutionen zu schützen, eine klare Haltung zu zeigen, die Menschenrechte zu verteidigen?
Ich nehme das mit und das nächste Mal lassen wir uns ein bisschen Zeit und ich mache die A- und B-Fragen am Ende noch vielleicht. Als
Moment Übung für dich.
Wo ich mich positionieren muss,
sehr gut. Ja, ich fand, das war auch sehr bekräftigend für unser Podcast-Format, dass wir diese Sektion mit den A oder B drin lassen, auch wenn wir da manchmal Menschen auch challengen damit und uns auch selbst. Was mich interessieren würde, ob Inklusion und Intersektionalität zusammen denkbar sind, also oder inwiefern man sie zusammen denken kann. Oder ob das wieder zwei verschiedene Ebenen sind. Und vielleicht kannst du vorweg uns dein Inklusionsverständnis darlegen, dein aktuelles, weil vielleicht hat sich da auch ein Wandel durchzogen. Was ist deine heutige Definition oder dein Verständnis von Inklusion?
Inklusion ist bei mir immer noch erstmal ein Synonym zu Diskriminierungskritik. Und es geht um einen gerechteren, ethisch vertretbaren Umgang mit all den Formen von Differenz in der Gesellschaft. Das ist so mein Ankerpunkt. Und da hört man auch, das ist dieser sogenannte weite Inklusionsbegriff, der sich also nicht nur auf Behinderungen bezieht. Und dadurch, dass das so ist, ist er also auch nicht beschränkt auf diese oder jene Kategorie. Und auf der Ebene passt es also schon zusammen mit Intersektionalität. Ich glaube aber, dass die Frage, ob Intersektionalität und Inklusion zusammenpassen, wirklich falsch gestellt ist. Aus genau dem Grund, das sind so zwei monströse, abstrakte Begriffe, die aufeinander zu beziehen, zu wollen überhaupt, kommt meistens daher, dass die Leute das Gefühl haben, das sind dieselben Menschen, die sich damit befassen. Das finde ich so interessant an der Frage, ne? Also auch da muss man quasi einmal den Kopf ausschütteln und sich nicht verwirren lassen von so Worthülsen. Meistens taucht die Frage auf, weil man das Gefühl hat, es sind irgendwie dieselben Leute, die da rumwuseln in diesen beiden Bereichen. Erstmal kommen die aber aus verschiedenen Kontexten. Also gerade hier im deutschsprachigen Raum ist es ja immer noch so, wenn man Inklusion sagt, denken die Leute zuerst an das Themenfeld Behinderung. Und Intersektionalität kommt eben aus der Bewegung schwarzer Frauen aus dem US-amerikanischen Raum. Und ja, beiden geht es um Diskriminierungskritik.
Ja.
Aber wenn du mich jetzt quasi fragst, kann man das zusammendenken, würde ich also zuerst zurückfragen, wozu? Also wie kamst du auf die Frage? Was bedeutet dir diese Frage?
Vielleicht genau aus dieser Motivation heraus oder aus der Wahrnehmung heraus, es sind oft dieselben Menschen, die sich mit diesen beiden monströsen Themen oder Dingen beschäftigen. Und vermutlich auch, weil vielleicht auch dieser gemeinsame Kern von Diskriminierungskritik könnte ja das Verbindungselement sein zwischen Inklusion und Intersektionalität.
Ja, es sind beides Begriffe, die aus aktivistischen beziehungsweise politischen Kämpfen heraus entstanden sind, die an den jeweiligen Orten den Menschen etwas bedeuten, weil es das war, was sie versucht haben zu erstreiten. Aber verbinden muss man nicht die Begriffe, sondern die Menschen. Darauf kommt das ein.
Und das wäre vielleicht auch das Spannende, also so Bündnisse und Schulterschlüsse dazu in irgendeiner Form anzustreben. Siehst du da eine Perspektive, dass das geht? Oder siehst du das überhaupt als notwendig an?
Ich glaube, das passiert ganz oft, wenn man jetzt von der Praxis aus denkt, von alleine. Also wir alle kennen den Effekt, dass Kinder, die aus irgendeinem Grund zu den Ausgestoßenen, den Aussätzigen gehören, die als irgendwie anders gelten, häufig so eine eigene Clique bilden. Wisst ihr, welches Phänomen ich meine? Also die sind nicht alle aus demselben Grund aussätzig, in der Perspektive ihrer Klassenkameradin oder je nach Setting. Aber sie bilden wie so einen eigenen Klumpen, in dem man sich darüber einig ist, dass man zu diesen Ausgestoßenen gehört. Und genau dieser Klumpen ist ja gemeint. Also wenn man jetzt wirklich ein Bild aus der Praxis haben will, was gemeint das mit intersektionalen Bündnissen, dann ist dieser Klumpen gemeint, wo einer vielleicht drin sitzt, weil er stottert und die andere Person sitzt da aber drin, weil sie als schwarzes Kind rassistisch diskriminiert wird und die nächste Person sitzt da vielleicht drin, weil sie zwei Eltern hat, die auf Hartz IV leben. Das sind sehr verschiedene Gründe, zu den anderen gezählt zu werden, zu den Aussätzigen, mit denen man nicht spielen soll, weil es die Schmuddelkinder sind. Ne? Aber sie sitzen da zusammen aufgrund einer gemeinsamen Erfahrung, die nicht gemeinsam ist. Also sie ist beides zugleich, wisst ihr, was ich meine? Also sie teilen eine gemeinsame Erfahrung, nämlich die Erfahrung, als anders zu gelten, ausgestoßen zu sein, zu den Schmuddelkindern zu gehören, mit denen man nicht spielt oder nicht spielen soll. Aber die Gründe dafür sind sehr verschieden. Was also auch bedeutet, dass es eben nicht so ist, dass sie sich gegenseitig immer sofort verstehen würden. Aber es gibt sowas wie ein gemeinsames Lebensgefühl in diesem Klumpen hinten links.
Mir fällt dazu ein, ein Buch, was ich in meinem Schrank, in meinem Regal steht, aber ich habe es selber nie gelesen. Das hat den Titel Why Are All the Black Kids Sitting Together in the Cafeteria? Mhm. Ist ein internationaler Bestseller. Genau, das hat mich gerade daran erinnert. Wir kommen jetzt eigentlich auch schon zur letzten Frage heute an dich, Mai, an. Und zwar, wenn du einen besonderen Wunsch formulieren könntest für inklusionsorientierte Bildung. Was wäre dieser oder welcher wäre das?
Besonderer Wunsch ist vielleicht das echte Stichwort. Also wir haben ja im Verlauf schon festgestellt, Intersektionalität wird oft als so eine Floskel verwendet oder die Leute haben so diffus das Gefühl, man müsste sich damit irgendwie befassen oder sie wollen das Thema bearbeiten. Und dann merkt man relativ schnell, dass es eben unbefriedigend ist, wenn man das als so ein Abstraktum nimmt. Und meine Erfahrung ist, dass es in Wahrheit oft einen unausgesprochenen, besonderen Wunsch im Raum gibt. Also wenn ich das nicht in Vortragsform mache oder jetzt wie hier bei euch in einem Podcast-Interview sitze, sondern wir sitzen einfach in einer Runde zusammen, dann geht das eigentlich immer so aus, dass sich herausstellt, dass irgendwer im Raum einen besonderen Wunsch hatte und eigentlich ganz konkret so etwas sagen wollte, wie zum Beispiel, ich finde, wir müssen in der Heilpädagogik mehr über Rassismus sprechen. Und die Person hat sich das aber nicht getraut. Oh. Und stattdessen hat sie gesagt, Intersektionalität ist wichtig, wir sollen uns jetzt mit Intersektionalität befassen. Und ich glaube, deshalb geht das Wort vor die Hunde, weil die Leute diesen besonderen Wunsch, das, was ihnen wichtig ist, was ihnen was bedeutet, verstecken. Und dann packen sie dieses Wort drauf, Intersektionalität, wie so eine Plombe, um das nicht zu sagen, was sie eigentlich sagen wollten. Nämlich sowas wie, und es ist oft Rassismus, so etwas Unsagbares oder Tabuisiertes wie, wir sind in der Heilpädagogik, wir sind alle gute Leute, wir haben alle unser Helfersyndrom und sehen uns auf der Seite der Unterdrückten. Wie kann es sein, dass an diesem Ort solche Sachen passieren, wenn es um eine andere Unterdrückungsform geht? Und wenn das nicht sagbar ist, dann wird Intersektionalität halt zu so einem schwirrenden Teil, das mit unbewussten Schuldgefühlen aufgeladen wird, weil die Leute spüren ja, jemand hat dieses Wort jetzt benutzt, weil irgendwas im Raum ist. Aber es wurde nicht ausgesprochen. Und von daher hätte ich gesagt, mein besonderer Wunsch wäre, konkret in der Praxis Räume zu erzeugen, in denen man diese besonderen Wünsche artikulieren kann. So dass man keine Plombe draufpacken muss. Also nicht in diesen Worthülsensalat verfallen wie Inklusion muss intersektional gedacht werden. Das ist so eine Trümmerphrase, ja. Wo du denkst, Inklusion heißt schon, es geht um alle und es geht ums Ganze. Mhm. Und Intersektionalität heißt genau dasselbe wieder. Mhm. Und wir können uns jetzt auch noch ein drittes Wort ausdenken, das schon wieder sagen soll, es geht um alle und es geht ums Ganze. Mhm. Aber das Ziel ist ja nicht, diese Worthülsen aneinander zu hängen und dann zu fragen, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Wisst ihr, wie ich meine?
Mhm. Ja.
Sondern es geht immer wieder um genau das, was ist denn der besondere Wunsch? Was wolltest du in Wirklichkeit sagen, als du gesagt hast, wir müssen das intersektional denken? Wolltest du vielleicht einfach sagen, sei nicht so sexistisch, weil dann sag's doch. Mhm. Und ich glaube, so kommen wir dann auch weiter, weil es dann wieder Sinn ergibt und weil man dann auch spürt, ah, okay, das bedeutet den Menschen was. In dieser Situation, nicht als der nächste Modetrend oder die nächste Worthülse, die wir importieren müssen, sondern als etwas, was in einer bestimmten Situation in der Praxis ein Gespräch anstoßen soll über etwas, das übersehen wurde oder das unsagbar war.
Ja, super. Fast schon Abschlussstatement.
Ja, hatte ich auch gesagt, ja.
Ich habe das Gefühl, alles, was ich jetzt sage, lenkt nur davon ab. Deswegen sage ich jetzt gar nicht mehr so viel. Außer, dass wir jetzt noch einen letzten Punkt haben, wo wir immer die Gäste bitten, sich zu überlegen, ob sie irgendwas haben wie eine Empfehlung für die ZuhörerInnen. Das kann ein Buch sein, ein Musikstück, ein Theaterstück, ein Film oder irgendwie sowas, irgendwas, was in letzter Zeit Nachhall hinterlassen hat und bei dem man denkt, Leute, zieht euch das rein, hört euch das an.
Ich habe eine Weile überlegt und habe ein Sachbuch gefunden, von dem ich denke, okay, das ist jetzt wirklich die Grundlage für Intersektionalität, auch wenn es vielleicht überrascht, weil es gibt so die Standardliteraturen, die man immer wieder zitiert, aber in der Situation, in der wir uns gesellschaftlich gerade befinden, glaube ich, die Basis, und das ist ein wunderschön kurzes Essay, kann man in einem Rutsch durchlesen, von Timothy Snyder.
Ja.
Im englischen Original, On Tyranny, 20 Lessons from the 20th Century, also 20 Lektionen aus dem 20. Jahrhundert.
Ja.
Denn Schritt Nummer eins, bevor man sich mit Diskriminierung und Intersektionalität beschäftigt, ist ja unsere Institution erstmal Faschismus festzumachen.
Ja.
Sturmsicher und stabil demokratisch. Und einen Punkt möchte ich unseren Kolleginnen aus der Heilpädagogik besonders ans Herz legen. Punkt 5 auf der 20-Punkte-Liste von Timothy Snyder ist nämlich, entfalte einen Begriff von Berufsethik und halte daran fest. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, denn das Wort Berufsehre haben wir sehr lange nicht mehr benutzt, obwohl wir ja ständig über Haltung schwadronieren in der Heilpädagogik. Ne? Also Haltung ist ein super etablierter Begriff. Aber ein Verständnis von Berufsehre verpflichtet uns ja auch, bei dieser Haltung zu bleiben und sie nicht zu verraten, unter welchen Bedingungen auch immer. Und diesen Punkt, den möchte ich deshalb hervorheben, denn wir haben einen Begriff von Haltung, ja. Die Frage ist, haben wir auch genug Übung darin, diese Haltung zu verteidigen und dazu?
Unter allen Umständen.
Ja. Unter allen Umständen, genau.
Sehr schön.
Sehr schön. Ich habe Gänsehaut, das sieht man natürlich jetzt nicht, aber ich zeig's euch. Also On Tyranny von Timothy Snyder, 20 Punkte, vor allen Dingen aber Punkt 5. Riab, möchtest du den Abschluss machen?
Ja, mir geht's gerade ähnlich. Ich bin gerade berührt, sowohl von dieser letzten Antwort, von dem letzten Statement, als auch von der Empfehlung und auch diesem Impuls der Berufsehre. Erinnert mich auch an unser Gespräch über Entscheidungsmut oder die Kraft, sich zu positionieren. Erinnert mich gerade auch nochmal daran, diese Berufsehre für uns zu entwickeln und was heißt Haltung. Liebe Mai-An, danke dir für die vielen Gedanken, die du uns mitgegeben hast, die jetzt sicher noch nacharbeiten, nachwirken werden, bestimmt auch inspirieren, nochmal vertiefter sich mit zum Beispiel Intersektionalität zu beschäftigen oder vielleicht auch mit Biografiearbeit oder. Wir sind zum Ende unserer heutigen Folge gekommen Und ja, wenn ihr, liebe Zuhörer, Anregungen, Kritik oder Fragen an uns habt, wenn ihr auch Ideen habt für GästInnen oder für Themen, dann schickt uns gerne entweder eine E-Mail an podcast@bhponline.de oder schreibt uns gerne über unser Instagram-Kanal. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Danke. Ciao.
Tschüss. Bye.